Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen Thomas, Hallöchen.
Ja, guten Morgen, genau.
Naja, mein Gott, es ist Samstag, 11 Uhr und 27 Sekunden.
Genau, die Weißwurst ist hoffentlich schon gegessen.
Die ist gerade unterwegs, sich in meinem Magen breit zu machen, sozusagen, genau. Genau. Ja, heute ist der 1. Oktober. Schauen wir mal. Der goldene Herbst.
Stimmt, ja.
Der goldene Oktober hat begonnen, ja.
Der goldene Oktober hat begonnen. Ja, ja, es wird Winter.
Es wird Winter, ja, ja. Aber erstmal kommt.
Auf jeden Fall ist der Herbst da. Also, das merkt man jetzt hier bei uns in der Region schon ziemlich stark.
Ja.
Temperaturen, Wetter, es ist alles Herbst, ja.
Ja, ja, heute ist ja auch sehr windig und sehr regnerisch, ja.
Nass vor allem, ja.
Ja. Okay, der Boden braucht es, jeder Tropfen ist gut im Moment.
Ja, da sagst du was. Also unser Rasen, der wirklich sehr, sehr schlimm ausgesehen hat, ist mittlerweile wieder schön grün.
Ja, obwohl Rasenflächen ja sich relativ schnell regenerieren. Also das muss man, das beobachte ich immer wieder. So ein paar Tage Regen helfen doch sehr gut.
Ja, ja, wie gesagt, wir hatten ja jetzt relativ... Was heißt viel, aber wir hatten ja jetzt Regen die letzten Wochen und der hat sich sehr gut erholt. Mal gespannt, ob die eine oder andere Stelle, wo wirklich nur die Sonne drauf stand, ja, wo der wirklich auch sehr, sehr, sehr schlecht jetzt aussah, ob das auch nochmal besser wird. Der hat sich zwar erholt, aber nicht so wie der Rest der Fläche jetzt. Da bin ich mal gespannt, wie das passiert oder ob da noch was kommt. Was mich wundert ist, dass unser Nussbaum jetzt doch überraschenderweise gut voll Nüsse hängt, beziehungsweise die jetzt den Weg gen Rasen finden. da haben wir auch schon einiges eingesammelt, ja. Wir hatten eher gedacht, dass es vielleicht dieses Jahr weniger oder gar keine Nüsse gibt, aber der trägt auch besser als gedacht. Von daher, ja, mal gucken, wie es wird. Vielleicht doch wieder ein paar Nussecken und Nusskuchen aus dem eigenen Garten.
Nussecken, da haben wir wieder ein Thema aus unserer Pre-Show, die wir nicht veröffentlichen werden. Da hatten wir auch über jemanden gesprochen, der als Leibspeise Nussecken hat.
Genau.
Jetzt dürft ihr alle mal raten, wer das gewesen ist. Gut.
Ja, das ist relativ einfach, ja.
Ja, kommt drauf an, kommt drauf an. Okay, bevor wir in die heutige Sendung einsteigen, lass uns noch kurz erwähnen, dass wir heute einmal wieder iPalat als Werbepartner an Bord haben. Dazu im Laufe der heutigen Sendung mehr. Gut. So, dann lass uns mit dem Thema anfangen, wo man sagen kann, ja, Apple hat wahrscheinlich doch auf ihre Nutzer gehört und die Empörungsstürme wahrgenommen. Es sieht so aus, dass Stage Manager jetzt auch für ältere iPads kommt. Zumindest konnte man das aus der letzten Beta herausnehmen und es gibt eine zusätzliche Kompatibilität zu den iPad Pro Geräten ab 2018. Bedeutet, alle diejenigen Geräte, die den A12X und A12Z SoC on Board haben. Und ja, das ist zwar, denke ich, ein sehr guter Schritt und auch ein wichtiger Schritt, damit jetzt die, ja, in Anführungsstrichen noch halbwegs leistungsstarken iPads jetzt nicht so leer ausgehen, was das Feature beanlangt. Aber es gibt auch kleine Einschnitte und die sehen wie folgt aus, diese Einschnitte, dass kein externer Bildschirm unterstützt wird und auch nur 4 Apps gleichzeitig unterstützt werden. Ich glaube, bei den M1-Geräten sind es 8 Apps und natürlich haben wir da auch externen Bildschirmsupport. Ja, gut. Immerhin besser ein eingeschränktes Feature als gar kein Feature. Finde ich gut.
Ja. Wenn es dann vernünftig läuft, ja. Aber das war ja eigentlich bisher die Argumentation, dass es da nicht vernünftig laufen soll. Ob man dann keinen externen Bildschirmsupport und auch nur 4 Apps, die unterstützt werden, dann als vernünftig bezeichnen kann, mal dahingestellt. Solange es ja flüssig läuft, hat man da halt nochmal so einen kleinen Knochen in die Richtung der Gerätebesitzer geworfen. Wie gesagt, inwieweit das dann Sinn macht, ist eine ganz andere Frage. Ich trifft's so oder so nicht, ja. Also von daher könnte es mir eigentlich egal sein. Nachdem ja Deswegen mal abwarten, wie es wird. Ich hätte jetzt gesagt, nach dem ganzen Hin und Her hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass sie vielleicht bei ihrer ersten Aussage bleiben und das dann nur auf die aktuellen Geräte kommt und dann wirklich da halt ein Schnitt gemacht wird, auch wenn es ein iPad Pro ist. Man muss jetzt einfach mal abwarten, wie vernünftig läuft es dann wirklich auf den Geräten und wie wird es dann über das erste Mal anschauen hinaus dann auch überhaupt genutzt.
Ja. Ja, aber wie gesagt, dadurch, dass sie jetzt ja zwei Einschneidungen vorgenommen haben, könnte ich mir gut vorstellen, dass diese Einschneidungen dazu da sind, dass es halt auch flüssig auf diesen älteren Geräten läuft. Ne?
Ja, wobei kein externer Bildschirmsupport ist, denke ich mal, noch zu schmerzen. Wie viele werden das überhaupt nutzen? Ja. Das ist die Frage, ja. Wie viel nutzen ihr iPad Pro wirklich mit externem Bildschirm? Ich denke mal, das kann man wahrscheinlich noch verschmeißen. Und genauso vier Apps ist eigentlich auch schon mal eine Menge. Wenn man mal guckt, wieso das Nutzungsverhältnis normalerweise mit dem iPad ist, selbst mit dem iPad Pro, mit den Einschränkungen, die du generell mit iOS hast,
ja,
wird es wahrscheinlich sogar ein akzeptabler Kompromiss sein.
Ne? Mhm. Ja, ich möchte wirklich mal wissen, wie viele Leute aktiv im täglichen Einsatz mit externen Bildschirmen arbeiten. Also jetzt nicht nur mal, weil es funktioniert oder weil sie es ausprobieren wollen, sondern dass sie das wirklich in ihren Workflow eingebaut haben, dass sie auch wirklich das Ding brauchen und nicht nur aus Just for Fun verwenden, sondern auch wirklich, dass es ein essentieller Bestandteil ihres Workflows ist. Das würde mich mal interessieren.
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Vor allem auch gerade für mich wäre das mal ganz interessant zu wissen, weil mit externen Bildschirmen oder so, ja, aber ich bin ja keiner, zum Beispiel, wenn ich einen externen Bildschirm an meinen Laptop anschließe oder so, der dann beide Bildschirme nutzt.
Mhm.
Ich arbeite dann nur mit einem, und zwar dem externen Bildschirm. Mhm. Der Laptop wird zugeklappt und das war's. Alleine schon mit zwei unterschiedlichen Bildschirmgrößen bin ich gar kein Freund von. Dual-Monitor-Setup, wenn es beide dieselbe Größe haben, okay, kann man drüber reden. Mhm. Ultraweit sowieso, ja, bin ich schon ein großer Freund von. Aber ein kleiner Bildschirm und dann nochmal einen großen Bildschirm und auf dem einen hast du vielleicht dann deine E-Mails und auf dem anderen bist du dann, nee, da bin ich gar kein Freund von.
Mhm.
Bin ich kein Freund von. Deswegen externer Monitor, oder genauso am iPad, ja, aber mich, nee, dafür dann ein iPad, selbst wenn es ein Pro ist. Wie gesagt, mit den Einschränkungen, die du momentan mit den Apps und mit iOS nach wie vor noch hast.
Ja.
Macht das jetzt für mich jetzt nicht so den Sinn. Wie gesagt, wenn ich den dann als externen einzigen Monitor nutzen kann, oder aber vielleicht mag es auch den einen oder anderen geben, der gerade wenn er halt mit dem Pencil arbeitet und da grafisch unterwegs ist, vielleicht dann den großen, oder das Pro vielleicht dann auch nur als Grafiktablett nutzt und dann auf dem großen Bildschirm guckt oder da zumindest mal also die Arbeiten noch oder wie gesagt, das dann so nutzt, okay, könnte ich mir vorstellen. Aber ob es ja dann auch so viele sind, gerade in dem Bereich, haben ja mit dem, was ich damals verfolgt hatte, als gerade auch, dass die iPad Pros dann, die Großen dann da waren, haben ja viele gerade zu den Geräten gegriffen mit dem Pencil, die dann auf dem Gerät selbst ja dann ganz happy waren und da ihr Grafikdesign oder ihre Grafiken erstellt haben. Inwieweit da jetzt welche wirklich dann auch noch einen externen Monitor nutzen.
Ja, ich glaube auch, der Kreis ist relativ eingeschränkt und das sind dann wirklich Leute, die im kreativen Bereich arbeiten, die viel Retusche betreiben, Photoshop oder meinetwegen auch Konkurrenzprodukte. Da gibt es ja mittlerweile einige gute Umsetzungen fürs iPad. Ich glaube, da wird der externe Bildschirmbetrieb öfter genutzt als bei den Otto-Normal-iPad. Anwender. Ja. Davon gehe ich aus. Ja. Aber repräsentative Zahlen gibt es ja leider darüber auch nicht. Obwohl Apple das, denke ich, ganz gut auswerten kann, was angeschlossen wird und was am betrieben wird. Ich glaube, die Einblicke werden sie sicher.
Ja, ja, klar, die wissen, ja, ja. Ja. Definitiv, ja, ja, klar.
Ja. Gut. Ja, dann sind wir gespannt, wenn irgendwann das finale iPad OS kommt.
Ja. Wie ja, okay, wir werden es ja, denke ich mal, im Oktober dann sehen.
Ja.
Die Frage ist halt nur, werden wir dann gerade dieses Feature auf den älteren Geräten dann auch schon mit dieser iOS-Version sehen oder wird das was sein, was nachgereicht wird? Mhm. Da gab es ja auch schon Gerüchte generell in Bezug auf Stage Manager, auch mit den aktuellen Geräten, beziehungsweise die Geräte, die vorher als kompatibel galten, ob man sich nicht ein bisschen mehr nimmt oder Zeit nimmt für die Entwicklung für Stage Manager, dass es ein Feature ist, was eventuell nachgereicht wird, also nach dem offiziellen Release. Oder ob man es vielleicht auch erst als Beta-Feature quasi released. Ja, und dann in der späteren iOS-Version dann quasi dann so der Final Release kommen soll. Ja, mein Gott, so lange ist es nicht mehr hin. Ja, im Oktober werden wir es, denke ich mal, sehen, beziehungsweise erfahren, wie es mit iOS 16 dann fürs iPad aussieht. Da sind wir schlauer, so lange ist es ja nicht mehr hin. Wie du schon erwähnt hast, wir haben ja schon den ersten. Das war mir jetzt gar nicht heute Morgen so bewusst.
Ja, ja.
Ich weiß zwar, dass am Montag der dritte ist, ja, ja, und da Feiertag dann auch.
Das, das ist klar, dass man das als Arbeitnehmer weiß, klar.
Mir ist das eigentlich erst bewusst geworden am Donnerstag, muss ich sagen.
Okay.
Dass Montag doch tatsächlich feiert. Ich habe generell Feiertage nicht so auf dem Radar. Und den dritten, wir hatten zwar da die letzten Wochen auch gerade wegen Kunden bzw. Lager etc. dann auch schon drüber gesprochen, aber mir war das jetzt nicht so bewusst. Und am Donnerstag mache ich Aufträge für einen Kunden fertig, unter anderem 2 LKWs für den Montag. Mach das fertig, ja, und dann fragt mich der Kunde, habt ihr da auf am Montag? Und ich so, oh nein, stimmt ja. Stimmt ja. Ja. Und da, wie gesagt, da wurde es mir am Donnerstag eigentlich erst bewusst, dass Montag ja Feiertag ist und ich so, oh scheiße, muss noch ein paar Sachen fertig machen.
Ja. Ja, mir wurde es erst gestern, also am Freitag, bewusst, wo dann einige Leute gesagt haben, schönes langes Wochenende.
Ja, Moment. Genau.
Ach ja, okay, jetzt. Naja. Ja. Gut, gut.
So kann es gehen.
So ist es.
Nicht nur wieder, ah Mist. Da fehlt ja schon wieder ein Arbeitstag in der Woche.
Ja, als Selbstständiger sagt man sich das schon. Also ich sage es eigentlich zu mir. Es ist immer schlecht, ja, wenn so Feiertage da mitten in die Woche fallen. Ne? Aber okay, ja, da hat auch jeder einen anderen Blick auf die Sache.
Ich denke mir dann immer nur bei der Menge an Arbeit, Mist, ein Tag wieder weg, ja, wie willst du das in vier Tagen, oder du musst das in den 4 Tagen ja wieder auffangen.
So ist es. Ja. Gut. Okay. Ah,
komm.
Dann weiter. Aber
auf jeden Fall erstmal ein schönes langes Wochenende.
So ist es. Dann weiter im Dokument. Es gibt einen schönen Bericht von Bloomberg, die darüber berichten, dass die Produktionsausweitung, die Apple angeblich geplant hatte, abgeblasen wird. Bedeutet, Apple hat geplant, zusätzlich 6 Millionen Einheiten der iPhone 14-Familie zusätzlich zu produzieren. Und das Ganze wurde jetzt wieder abgeblasen. Der Grund ist, dass Nachfrageschwächen in der EU und in China existieren und die verhindern natürlich, dass diese zusätzlichen 6 Millionen produziert werden. Ja, den Angaben zufolge, was man aus dem Bericht herauslesen konnte, werden jetzt nur 90 Millionen Geräte produziert. Das entspricht ungefähr der Produktion der letzten Generation, also der 13er Geräte. Also sie bleiben quasi auf dem gleichen Niveau, obwohl sich Apple halt natürlich gerade mit den neuen Features in den Pro-Geräten und der Trennung und der neuen Splittung wohl mehr erhofft hat. Aber die Inflation, speziell auch in Europa, und die Energiekrise in Europa haben wohl die Nachfrage extrem, in Anführungsstrichen, also haben wohl die Nachfrage verringert letztendlich. Das kann man halt herausschließen. Ja. So ist es leider.
Ja, ich wüsste gerne mal, inwieweit das wirklich alles so passt, ja, weil dann hast du wieder eine andere News, ja, dass jetzt die iPhone 14 Produktion in Indien startet. Und da fallen ja auch ein paar Geräte vom Band.
Ja.
Okay, klar, das ist Foxconn, aber da ist ja wieder die Frage, sind die Mengen da dann schon berücksichtigt oder kämen die jetzt sowieso noch zusätzlich drauf? Dann hast du einen anderen Bericht, dass die Nachfrage gerade mit iPhone 14 Max durch die Decke geht, ja, da sie da Produktionskapazitäten vom 14er hin verlagern zum Pro Max, ja, also weniger Stückzahlen Standard 14, mehr Pro Max. Ja, ist halt, wenn man da nicht wirklich selbst irgendwo bei Apple eine Stelle hat, wo man Einsicht auf die Zahlen nehmen kann, ist es halt immer schwierig. Da das ist ja auch das, was Apple immer sagt. Ja. Alleine Zahlen aus der Supply Chain zu deuten, ist halt immer schwierig, ja, wenn man nicht den Blick auf das Ganze hat. Deswegen, ja, klar, vor allem, es klingt halt immer so viel, ne? 6 Millionen Geräte ist natürlich schon eine Ansage. Mhm. Die Frage ist halt wirklich nur, wie verteilt sich das dann? Ist der Produktionsstaat in Indien da schon berücksichtigt? Geht's da vielleicht dann auch wieder, oder haben sie vielleicht hier, wie gesagt, das 14er um ein paar Millionen gekürzt, ja, brauchen aber dafür vom Pro Max wieder mehr? Ist halt schwer zu sagen. Klar, aufgrund der Situation allgemein, da hatten wir ja die letzten paar Mal ja auch schon drüber gesprochen, wo wir gesagt haben, mal gucken, wie sich aufgrund der aktuellen Situation generell die Nachfrage vielleicht ein bisschen runtergeht, dass da Apple nicht ausgenommen davon ist, auch klar. Trotzdem bleibe ich eigentlich da bei meiner Einstellung oder bei dem, wie ich oder was ich auch schon gesagt hatte, wer sowieso im Markt war. Ja, und das, wie gesagt, das gerade das iPhone oder ist ja im Prinzip so der Computer, ja, den man ja aktuell oder schon ja seit Smartphone-Zeiten hat sich ja das Gerät ja eigentlich zu dem Computer entwickelt, den man dann ständig bei sich hat, beziehungsweise am meisten ja auch nutzt. Denke ich mal, ist das vielleicht für viele, ja, nicht unbedingt jetzt bei uns vielleicht, aber im Rest der Welt für viele immer noch eine Anschaffung, die ganz weit oben ansteht, dass man da eher vielleicht bei was anderem spart, gerade wenn man sowieso im Updates-Zyklus vielleicht jetzt drin gewesen wäre.
Ja.
Aber mein Gott, also klar, wenn es nicht sein muss, wäre das auch meine erste Überlegung, ja, dann, mein Gott, dann warte ich erstmal bis zum nächsten September und legt das Geld vielleicht mal auf die Seite, so als Notgroschen, und spare einfach, wenn es geht, halt das Geld fürs nächste Jahr, wenn es jetzt nicht das Update sein muss.
Ja, klar. Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt so drei Beobachtungen feststellen können, die natürlich nicht repräsentativ sind, weil ich die aus meinem Bekanntenkreis herausgemacht habe, die Beobachtungen. Alle Leute, die zum Beispiel einen 13er haben und in der normalen iPhone-Klasse unterwegs sind, die steigen zu 99,9% nicht um, weil der Unterschied zu gering ist, vom 13er zum 14er. Alle diejenigen, die im 14er-Bereich unterwegs sind, also im 14er Pro-Bereich unterwegs sind, da sind einige bei, die umsteigen, aber viele sagen auch, nein, ich setze das aus Energiekostengründen, das wird oft genannt im Bekanntenkreis, da kann ich gut mal auf 2 Jahre gehen, die zwar trotzdem vorher immer jährlich abgedatet haben, aber jetzt einfach sagen, nee, ich aus Vernunftsgründen date ich jetzt nicht ab. Und dann gibt es die dritte Klasse oder die dritte Aussage oder die dritte Beobachtung, die ich festgestellt habe. Ja, jetzt erst recht, jetzt gönne ich mir nochmal was, wer weiß, was kommt, jetzt kaufe ich mir jetzt ein iPhone. Also gibt es auch. Ne?
Ich hatte heute Morgen gerade ein Gespräch mit meiner Frau. Ja, war von meiner Seite aus ein bisschen mehr scherzhaft gemeint, aber durchaus ja auch ein realer Hintergrund. Da ging es allerdings um was anderes, aber auch um eine Anschaffung, wo ich ihr auch gesagt habe, es tut uns aktuell nicht weh. Oder es würde uns nicht wehtun, ja, wenn du die Anschaffung machst. Und vor allem habe ich dann so nur halt gesagt, ja, gerade wenn vielleicht nächstes Jahr das Geld weniger wert ist, weil du weißt ja auch nicht, wie sich die Preise entwickeln, ja. Und dann vielleicht jetzt besser, gerade wenn du noch die Möglichkeit hast, irgendwie einen Rabatt zu kriegen, vielleicht dann jetzt zugreifen. Und sich hinterher ärgern, ja, und wie gesagt, aktuell ist dein Geld halt noch so viel wert, ja, wer weiß, wie sich das auch von der Inflation her entwickelt, die nächsten Monate, ja, wir wollen mal hoffen, dass der Trend sich in eine andere Richtung entwickelt, aber du steckst ja nicht drin, ja, und auch mit den Entwicklungen der letzten Tage, gerade was so jetzt die Annexion betrifft, ja, die ja gerade durch ist im Prinzip, weiß man ja, oder ja, hat sich ja, ja, man kann sich eigentlich nicht abschätzen, wie sich die nächsten Wochen oder Monate da entwickeln, weil vor ein paar Wochen stand es zwar im Raum, aber da hätte auch nicht unbedingt jemand mit gerechnet. Ja, und es ging ja auch relativ schnell jetzt mit Referenden, Anerkennung und Annexion. Ja, also ja. Gut, wie gesagt, deswegen habe ich auch da gesagt, dann, wie gesagt, es war mehr so ein Scherz von meiner Seite aus, aber jetzt ist es Geld halt noch was wert, wer weiß, was nächstes Jahr ist. Mhm. Von daher, was ja so in deine Kategorie 3 oder so vielleicht ein bisschen reinspielt. Ja,
ja,
klar. Ja.
Mhm. Ja. Ja, gut. Wie gesagt, weil was mich halt sehr stark überrascht hat, dass die zweite Kategorie, die wirklich jedes Jahr abgedatet hat, auf Biegen und Brechen. Ja,
habe ich ja im Prinzip nie gehört.
Nee, ich auch nicht. Ganz, ganz früher war es mal so. Aber da waren auch die Entwicklungssprünge von den Generationen, nach meiner Meinung, ein bisschen höher, als es heute der Fall ist. Ja. Ne? Heute ist das ja teilweise, gerade in der Standard-Generation, in der Standard-Produktfamilie 14er, zu 13er ist es ja sehr marginal und das war ja in den letzten Jahren sehr deutlich festzustellen, dass sich immer weniger verändert hat und jetzt haben sie es ja quasi auf die Spitze getrieben.
Ja, am Anfang waren die Unterschiede ja teilweise recht groß.
Ja, klar.
Ist ja teilweise auch die Unterschiede, wie wir es jetzt auch haben, ja wieder in den Produktfamilien an sich, ja, wo dann die Sprünge teilweise halt oder die Unterschiede dann in der Produktreihe dann oder für welches Gerät du dich entschieden hast, warst, dann hat sich's da ja wieder angeglichen. Ja, dann war jetzt zuletzt ja so, dass ob du jetzt ein großes oder gerade im Pro, ob du jetzt ein Pro oder ein Pro Max oder so hattest, ja, war ja eigentlich egal. Ja, der Unterschied war ja im Prinzip nur die Bildschirmgröße. Und jetzt hast du halt wieder den anderen Trend. Dass du wieder mehr Features im Max hast und die Gerüchte gehen ja auch dahin, dass der Unterschied oder die Features, die du im Max haben sollst, ja gerade mit dem nächsten iPhone nochmal mehr werden soll. Von daher ist der Trend ja da auch wieder geht in eine andere Richtung. Da hast du vielleicht da wieder ein bisschen mehr Incentive dann, dir ein neues Gerät zu kaufen, wobei da ist halt wieder die Frage vom Preis. Gerade bei uns, ja, man hat ja gesehen, wie sich die Preise jetzt gerade entwickelt haben, aufgrund des Weltgeschehens, ja. Hoffen wir, dass da ein bisschen Entspannung kommt, ja, im nächsten Jahr.
Ja.
Auch wenn es aktuell nicht danach aussieht und der ein oder andere Schwarzmaler da ja, da habe ich heute auch wieder Artikel gelesen, wo ich auch gedacht habe, Freunde, da ziemlich die Zukunft sehr schwarz malt, ja. Wollen wir mal hoffen, dass es, ja, normal klingt jetzt auch wieder doof, ja, aber dass es sich halt anders entwickelt, ja.
Was heißt Schwarzmaler? Ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Schwarzmaler, ich bin jetzt aber auch nicht derjenige, der jetzt hier rosa Wolken malt, aber ich versuche das halbwegs realistisch zu sehen, ne? Das ist halt so und ich denke, man sollte so die gesunde Mitte gehen. Ne? Es bringt nichts, wenn man sich jetzt alles schön redet, es bringt aber auch nichts, wenn man das alles extrem negativ redet. Man sollte versuchen, die Situation halbwegs realistisch zu sehen und sich nach seinen Möglichkeiten so gut wie möglich darauf vorzubereiten. Das ist meine Meinung.
Ja, was heißt darauf vorzubereiten, dass man halt gut damit umgeht, ja.
Ja.
Vorzubereiten liegt auch wieder so ein Lebensmittelvorrat für die nächsten 6 Monate.
Nein.
Ja, oder Telefonpapier, Telefonpapier, Toilettenpapier.
Telefonpapier, so, ja. Okay. Nein, jeder sieht ja die Vorbereitungen anders. Ich sehe die Vorbereitungen für mich so, dass ich unnötige Ausgaben stoppe.
Den Heizöltank voll machen und die private Tankstelle auffüllen. Ja.
So ungefähr. Und das sind meine Vorbereitungen, unnötige Ausgaben zu reduzieren. Und,
weißt du, was auch mal interessant wäre?
Ja,
die ganzen Prepper-Läden, ja. Was ja, machen die momentan für Umsätze? Oder geht es denen auch schlecht im Einzelhandel? Ja?
Weiß ich nicht. Obwohl, das ist ja nochmal eine ganz andere Sorte von Menschen.
Ja, deswegen. Normalerweise müssten die doch relativ gutes Geschäft noch machen.
Glaube ich schon. Ja, klar.
Also ich bin mir dann noch nicht mal sicher, weil wenn ich sparen muss, muss ich sparen. Aber wäre ich dann bereit, dann eher da nochmal Geld auszugeben? Und geht es denen dann im Vergleich zum restlichen Einzelhandel vielleicht noch besser? Das ist halt so eine Frage, die ich mir gerade stelle. Ja. Aber
und es ist ja auch immer eine Definition.
Ich gehöre nicht zur Szene, also keine Ahnung, ich habe da keinen Einblick. Es ist
ja immer eine Definitionsfrage, ab wann ist man Prepper und ab wann ist man halt nur jemand.
Ja, Prepper jetzt wirklich im Sinne von Prepper, ja, wie man sich das dann gerade so auch so vorstellt. Dann baust dir, wie gesagt, einen Bunker im Wald und so. Ja. Wie gesagt, für mich ist Preppen nicht irgendwie Lebensmittel für, keine Ahnung, 10 Tage oder so zu Hause zu haben.
Und
das ist für mich jetzt nicht unbedingt Preppen.
Aber für manche Leute aus der Stadt, die jetzt wegen jeden Joghurt täglich einkaufen gehen, für die ist es schon Prepping, wenn man einen Lebensmittelvorrat hat. Ne? Das ist immer so eine Ansichtssache.
Es ist eine Umstellung, wenn man gerade es gewohnt ist, dass man alles in Laufnähe vielleicht in der Stadt hat.
Ja.
Dass halt alles immer auf Vorrat da ist und dass man zu Hause vielleicht auch nicht die Möglichkeiten hat, weil man nur einen kleinen Einbaukühlschrank hat mit einem Gefrierfach zum Beispiel.
Genau.
Und das in seiner Mietwohnung vielleicht auch gar nicht anders machen kann. Wie gesagt, da ist es natürlich Luxus. Du hast deine Einkaufsmöglichkeiten in Lauf- oder in U-Bahn-Nähe, ja, oder kannst das dann auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Rückweg dann einfach mitmachen und kaufst dann, keine Ahnung, alle 2 Tage so das ein, was du für die nächsten 2 Tage brauchst. Mhm. Ist für mich auch schon wieder ein bisschen Luxus, ja. Haben wir zum Beispiel hier auf dem Land nicht unbedingt, ja, dass du vor allem 5 Märkte vielleicht dann direkt ums Eck hast oder so. Mhm. Deswegen ist das ein bisschen mehr Planung, deswegen hast du wahrscheinlich auch ein bisschen mehr dann einfach zu Hause, weil du nicht jeden Tag irgendwie auf dem Weg dann gerade auch mit Corona und Arbeiten von zu Hause aus vielleicht dann an einem Supermarkt vorbeikommst. Aber trotzdem würde ich sagen, ist es auch für den nicht unbedingt jetzt preppen, wenn er dann mal für eine Woche oder so Lebensmittel einkauft. Es ist halt die Frage, hast du die Möglichkeiten, das dann auch entsprechend zu Hause zu lagern?
Ja, ja,
klar. Gerade wenn es halt gekühlt werden muss. Ich weiß das noch bei uns aus der ersten Wohnung, da hatten wir einen kleinen Kühlschrank, wie gesagt, ein kleines Gefrierfach. Da kannst du gar nicht viel. Also wie gesagt, bei Sachen, die gekühlt oder gefroren werden müssen, da kannst du gar nicht viel machen. Mhm. Geht gar nicht.
Ja, ja, klar. Nee, es ist halt immer eine Definitionsfrage. Ich sehe das auch nicht so, dass das Prepping ist, wenn man sich ein bisschen bevorratet mit Lebensmitteln, gerade Lebensmittel, die lange haltbar sind, wie Nudeln, wie Reis, da kann man schon so einen gewissen Vorrat haben, dass man nicht wegen jedes Paket Nudeln in den Supermarkt latschen muss. Ne? Das ist halt so.
Ja, das ist aber genauso wie bei anderen Sachen auch. Okay, aktuell jetzt nicht unbedingt so, zumindest nicht aufgefallen, aber früher hattest du ja gerade bei Pasta oder so immer mal wieder war es irgendwo im Angebot, ja.
Ja, ja, klar.
Warum sollst du da nicht 5 oder 6 Packungen auf einmal kaufen? Eben. Legst sie zu Hause hin, ja. Warum nicht? Wie gesagt, ich habe es zuerst für einen Scherz gehalten. Meine Frau hat erzählt, Bekannte von denen haben jetzt sich mal 10 Kästen Wasser zu Hause hingestellt, weil es CO2 wird knapp.
Mhm, okay.
Kann man machen, ja. Ich habe nur gesagt, hier, guck mal jetzt gerade an der Kasse, ja, da war der Stand von Britta, das Ding liegt voll mit CO2-Kartuschen. Kann man jetzt nicht vergleichen, ich weiß es, aber.
Ja, okay. 10 Kästen ist vielleicht ein bisschen.
Ja, mein Gott, wenn du dann denkst, wie das vor kurzem ja durch die Presse getreten wurde, gerade auch so von den Brauereiverbänden.
Ja, das stimmt. Und ich meine, notfalls trinke ich dann Wasser ohne Kohlensäure. Punkt. Ne?
Ja, das sagen wir. Ja.
Wenn die Not dann wirklich so groß ist, dann ist das auch pups egal, ob das jetzt Kohlensäure hat oder nicht, ist meine Meinung.
Ja, vor allem, wir sind ja in der schönen Lage, dass wir in Deutschland nach wie vor sehr gutes Trinkwasser direkt aus der Leitung haben, also quasi aus der Quelle.
Ja.
Die Quelle im eigenen Haus, ja. Also wenn du willst, haust du da nochmal einen Britta-Filter vor oder so, ja. Aber
ja, naja. Gut.
Gut, jetzt guck mal, sogar über Prepper gesprochen, ganz kurz.
Ja, wohl ich.
Hast du da noch den ein oder anderen Tipp?
Nein.
Ich bin zuletzt bei Twitter nur über einen Tweet gestolpert, da hat jemand gefragt nach diesen, nach so einem Kofferakku, ob das was taugen würde, ja.
Das ist auch so ein Trend, der im Moment echt durch die Decke geht, von den verschiedensten Firmen, angefangen von Jackery, von Ecoflow, von Anker, die bauen alle so überdimensionale Akku.
Ja, die haben jetzt ihren Markt, glaube ich, dafür gefunden, weil es gibt ja schon seit Jahren Geräte in dieser Größenordnung von diversen oder von nicht so vielen wie jetzt aktuell gefühlt, aber von diversen Herstellern, die ja ihre Nische quasi besetzt hatten, aber aktuell gerade auch mit der Berichterstattung über mögliche Blackouts, ja, da kann man jetzt von halten, was man will, ja, die da, glaube ich, ihre Nische versuchen oder größer zu machen, ja.
Ja, gut.
Und da Geräte an Mann und Frau, ja.
Ob da jetzt unbedingt so ein Akku die Lösung ist, das ist eine temporäre Lösung, klar, wenn der dann geladen ist, auf jeden Fall, für einen gewissen Zeitraum und für die nötigsten Geräte, gar keine Frage. Aber was ich dafür wesentlich effektiver halte, ist ein Notstrom-Aggregat. Das ist, denke ich, die bessere Lösung, wenn man sich natürlich dann auch mit Benzin oder respektive Diesel bevorratet. Das kommt natürlich dazu. Ne? Das Notstromaggregat hilft ja nichts ohne ja, Kraftstoff. Ne? Mhm. Ja. Ja. Halte ich auf lange Sicht für effektiver.
Aber ja, es ist halt die Frage, für welchen Zweck willst du das Ding einsetzen?
Ja.
Wenn du gesagt hast, du bist eh die ganze Zeit irgendwie am Strand, ja, und brauchst da dein Ding, um deine Musikanlage zu betreiben, okay.
Ja,
dann klar. Hast du das vielleicht sowieso schon zu Hause, okay. Ja. Aber das sich jetzt anzuschaffen, um im Notfall seine Handys aufzuladen, Licht- oder Kofferradio zu betreiben.
Ja, das ist
ein weiß bisschen. Weiß ich nicht, inwieweit das für so einen Fall, der wahrscheinlich nicht eintreffen wird, ja. Ob das Sinn macht, ja.
Der höchstwahrscheinlich nicht eintreffen wird, ja. Das ist korrekt. Ja.
Zu 99,9% wahrscheinlich nicht, ja.
Richtig, genau. Naja, gut. Aber diese ganze Prepper-Szene, die ist sowieso sehr, sehr fragwürdig. Und
ja, okay, es ist halt wieder die Frage. Klar, wenn man da von dem Extrem spricht, ja. Ansonsten finde ich den Grundgedanken,
ja,
sich generell auch mal mit der Thematik zu beschäftigen. Und das sagt ja auch hier, ich weiß, wie heißt das Amt? Umwelt, nee, ja, Katastrophen, Dingsbums, irgendwas, hat ja auch den Leitfaden, ja, den gibt's ja schon immer, im Prinzip, den,
ja,
Leitfaden, der wird ab und zu mal überarbeitet, aber den gibt's ja schon immer. Wie gesagt, sich grundsätzlich mal Gedanken zu machen, ist nicht verkehrt.
Klar.
Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei uns, ja, gerade bei uns hier in Deutschland, ja, dass du in diese Situation kommen wirst?
Klar, grundsätzlich klar und in einem gesunden Bereich, in einem gesunden Verhältnis, da stimme ich dir zu, aber jetzt nicht extrem übertrieben.
Nein, ob ich mir jetzt in meinem Garten oder im Wald, wie gesagt, heimlich einen Bunker bauen muss, wie gesagt, das sind so Extreme. Ja,
ja. Oder sich jetzt hier mit Bundeswehrnahrung hier EPA-Pakete zu bevorraten und da für 3 Monate Essen zu bunkern, das ist das, was ich für übertrieben halte. Also solche Dinge halt. Da geht's schon in den extremen Bereich hinein. Dass man vielleicht für 10 Tage sich ernähren kann, das ist für mich nicht extrem, das ist okay.
Wie gesagt, dass man sich Gedanken macht, gerade da auch,
ja,
über vielleicht den nächsten Tag hinaus, ist generell nicht verkehrt.
Ja.
Aber wie gesagt, ob das dann Vorräte für 6 Monate sein müssen,
Nee.
Sehe ich bis jetzt noch keine Veranlassung für.
Genau. Gut,
jetzt aber davon, genau, gehen wir mal wieder zu was Erfreulicherem vielleicht, ja.
Du meinst zu unserem Werbepartner, meinst du?
Oder das, wie du möchtest, wenn du sagst, wir sind schon so weit fortgeschritten in der Sendung, ja.
Naja, was heißt weit fortgeschritten? Wir sind bei Minute 33, das ist wahrscheinlich noch nicht die Mitte der Sendung, aber lass uns den heutigen Werbepartner einbauen. Obwohl, erfreulich ist es eigentlich nicht, würde ich sagen. Generell ist es erfreulich, dass uns IPALAT heute auch unterstützt, aber wir müssen da so eine ganz kleine Träne dranhängen, weil wir haben jetzt mittlerweile den Spot 12 erreicht und das bedeutet,
dass... Schon?
Schon, ja. Und
oh mein Gott.
Spot 12 bedeutet, dass uns IPALAT 12 Jahre wollte.
Nee. Uns gibt es gerade mal 10, ja.
Genau. Nicht 12 Jahre, 12 Monate unterstützt hat. Und da sage ich jetzt mal, ja, Kinder, wie die Zeit vergeht. 12 Monate, jeden Monat ein Spot. Und jeden Monat haben wir unserer Hörerschaft IPALAT ein Stück näher gebracht, sei es von den verschiedenen Sorten her, sei es so ein wenig von den Hintergrundinformationen, die eventuell die breite Masse so noch nicht wusste. Und ja, das sind so ja, 12 verschiedene Spots und das ist heute der letzte Spot. Und da möchte ich auch gar nicht so großartig auf die jeweiligen Produkte eingehen. Das haben wir in den letzten 11 Spots schon ausgiebig getan, sondern ich möchte einfach mal, ja, Danke sagen, dass iPalat uns, wie gesagt, 12 Monate unterstützt hat und wir so eine große Gestaltungsfreiheit hatten. Das ist nicht selbstverständlich, wenn ich auf andere Werbepartner schaue, die wir in den letzten Jahren hatten. Da war der Gestaltungsfreiraum doch sehr, sehr eng gelegt und auch die gewissen Abstimmungsmethoden waren sehr, sehr eng und teilweise auch sehr, sehr kompliziert. Und iPalat hat uns da wirklich sehr viel Freiraum gelassen, von der Gestaltung vom Spot her oder von der Darreichungsform etc. Die haben einfach gesagt, das sind so die groben Eckpunkte, thematisiert das ein wenig, bringt das eurer Hörerschaft nah. Wir haben uns ab und zu dann mal abgestimmt und das ist also wirklich ein sehr, sehr bemerkenswert, wie groß dieser Freiraum war und das muss ich jetzt nochmal zum Abschluss sehr, sehr lobend erwähnen. Gerade für so einen großen Konzern ist das nicht selbstverständlich, dass man dem Werbepartner so viel Freiheiten einräumt. Das ist sehr, sehr bemerkenswert. Und der zweite Dank geht an unsere Hörerschaft, die auch sehr, sehr wohlwollend die Werbekooperation aufgenommen hat und die auch immer wieder positives Feedback gegeben hat und es auch im Großen und Ganzen so zu 99% wohlwollend kommentiert hat und immer wieder gesagt hat, ja, das wussten wir jetzt noch nicht, das ist interessant oder die Sorte habe ich jetzt mal probiert, das ist jetzt meine aktuelle Lieblingssorte oder die Sorte schmeckt nicht so gut und sich da auch ein bisschen konstruktiv beteiligt hat und die Art und Weise der Diskussion war zu 99% sehr angenehm. Das hat man selten. Es gab zu gewissen Werbepartnern wirklich viel mehr negative Kritik und iPalat wurde wirklich zu 99% positiv aufgenommen. Das fand ich auch bemerkenswert. Trotz alledem ist die geplante Kooperation und der geplante Kooperationszeitraum jetzt beendet und das war heute der letzte Spot. Wir haben 12 Spots ausgestrahlt und das war's leider. Vorerst. Vielleicht sieht man sich irgendwann mal wieder, vielleicht kommt eine neue Kampagne, mal schauen. Letztendlich sagen wir beide recht herzlichen Dank für die doch sehr freundliche und unkomplizierte Unterstützung. Hm. Und wir schauen mal, was die Zukunft bringt. Tja. Ja. Denn ein letztes Mal ein Rascheln aus der iPalat-Dose. So.
Also kam mir jetzt nicht mehr 12 Monate vor. Muss ich ehrlich sagen, ich kann mich an den ersten noch ganz gut erinnern. Ja,
ja
oh Gott, wie die Zeit vergeht, ey.
12 Schlimm. Monate.
Schlimm.
Ja.
Ja, wobei es gibt ja sehr schöne Studien dazu, dass was erklärt, warum einem das gerade im vornehmen Alter auch so vorkommt, als würde die Zeit schneller vergehen. Also das ist ja dann tatsächlich so. Aber wie gesagt, war mir jetzt nicht bewusst, dass es schon 12 Monate sind. Ja, wir hatten darüber gesprochen, jetzt das letzte Mal, aber 12 Monate?
Ey, ja, verdammt. Ja. So ist es. Wow. Das geht schnell.
Das geht verdammt schnell. Ja, ja.
Liegt vielleicht auch daran, dass wir auch wirklich jedes Mal den Spot anders gestaltet haben. Also wir haben jetzt nicht jedes Mal das Gleiche erzählt. Vielleicht denkt man, das ist deswegen so kurzweilig.
Aber muss man auch wieder sagen, positiv sehen, jetzt hat jemand anders wieder die Möglichkeit, den Spot zu übernehmen zum Beispiel. Oder den Platz, nicht den Spot. Aber.
Ja, wir hätten ja auch noch genug anderen Platz gehabt, so ist es ja nicht. Wir haben ja auch wirklich sehr lange keine Werbepartner oder sehr oft keine Werbepartner.
Es muss ja aber auch passen.
Also es muss ja auch passen.
Ja andere, das ist ja auch das andere.
Wieder. Ist ja so. Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn iPalat jetzt nahtlos weitergemacht hätte. Das wäre es nicht so kompliziert gewesen, neue Werbepartner zu finden letztendlich. Ne? Das ist klar. Aber gut, was nicht ist, kann ja noch werden. Genau. Okay, in diesem Sinne ein letztes Mal danke an iPalat, besser gesagt an Dr. Pfleger für die freundliche und unkomplizierte Unterstützung.
Ja.
So, dann lass uns mal in der Sendung weitermachen. Werbung Ende. Muss man ja immer dazu sagen.
Genau, piep.
So ist es.
So,
tja.
Ja. Ach so, eben hatten wir es mit den Preppern, ja, genau.
Ja, oh Gottes Willen. Obwohl Halspastillen, genau. Da kann man sich auch mit bevorraten. Die sind sehr lange haltbar.
Ja.
Gut. Ja, AirPods Pro der zweiten Generation. Mhm. Apple nennt sie ja nicht offiziell AirPods Pro 2, sondern sie schreiben im Kleingedruckten immer der zweiten Generation dazu. Wäre wahrscheinlich für den einen oder anderen Kunden einfacher gewesen, wenn sie einfach AirPods Pro 2 hingeschrieben hätten. Das öffnet natürlich auch Tür und Tor für einige Händler, die noch ihre Restposten verkaufen wollen.
Aufpassen. Ja, das ist das einzige Produkt bei Apple, wo du ja relativ gut durchnummeriert hast, ist ja das iPhone.
Ja, und bei den
anderen kann es schwierig werden.
Und bei den normalen AirPods, da war es auch so. Die haben sie auch gut.
Ja, okay, ja, aber ansonsten
ja.
Wird es echt schwierig. Sei es jetzt das iPad, MacBooks, selbst das MacBook Air. Allein von der Bezeichnung her kannst du da nicht.
Und bei den AirPods Pro ist es ja noch so, dass die auch bis auf Kleinigkeiten identisch sind.
Noch so, ja.
Also vom Design her.
Optisch, ja, genau.
Es gibt ja noch nicht mal eine neue Farbe. Es wäre ja schön gewesen, wenn sie gesagt hätten, okay, wir machen jetzt schwarz oder Space Grau oder meinetwegen auch Polarstern. gibt es ja
passend zu den iPhone-Farben, wäre auch geil, ja.
Ja, da gibt es ja auch jahrelang schon Wünsche aus der Kundschaft heraus. Mhm. Mach doch mal eine andere Farbe. Aber Apple ist da.
Wie war das? Leider geil. Ja,
ja, Apple ist da konsequent. Ja. Okay, aber lass uns noch mal so ein bisschen über die Details sprechen. Da gibt es nämlich eine Öse, die ja neu an den Pros verbaut worden ist. Da kann man sich dann irgendeine Kordel dranhängen, irgendeine Schlaufe dranhängen und kann sie sich dann etwas besser organisieren, dass man das Ding nicht so schnell verliert. Grundsätzlich ist das ja eine schöne Sache und denke ich, ergibt auch Sinn. Es ist eine kleine Öse, die am Case herausschaut. Und nun hat sich das Lunafield genauer angeschaut. Lunafield ist dafür bekannt oder unter anderem auch dafür bekannt, dass sie CT-Scans durchführen und einen CT-Teardown vornehmen an gewissen technischen Geräten. Und man kann ganz gut erkennen, dass das Ladecase keine großartigen Veränderungen zum Vorgänger hat. Im Großen und Ganzen sieht es recht identisch aus, auch wie die Akkus verbaut sind, wie das Logic Board untergebracht ist, bis auf die Öse. Das bedeutet, die Öse ist 4 mm tief und 18 mm lang und geht in das Gerät hinein. Dort endet sie irgendwo in dem Gerät und keiner weiß hundertprozentig genau, wo sie endet, weil das Ende ist versteckt im Gerät untergebracht. Allerdings ist es auch so, dass der Lightning-Port in Kombination mit der Befestigung der Öse mit einem Metallpad also ummantelt ist. Das heißt, der Lightning-Port ist mit einem Metallpad umkleidet. Und was quasi ein Bauteil, was aussieht, dass das mit zur Öse gehört. Und nun gibt es eine Interpretation, dass diese Öse nicht nur eine schlichte Öse ist, sondern eine externe Antenne für den Ultra-Wide-Chip, also den Chip, der für die Ortung da ist. Und das ist quasi eine, dafür da ist, das Signal zu verstärken. Das kann man so sehen. Das kann man so interpretieren, gerade weil man nicht genau erkennen kann, wo die Öse letztendlich endet oder wo sie eventuell angeschlossen ist. Ja, fraglich, ob das wirklich so ist. Ich weiß nicht, ob es nicht möglich gewesen wäre, das Ding so auseinanderzunehmen, dass man jetzt auch wirklich sieht, wo die Öse endet oder wo sie eventuell angeschlossen ist. So ein CT-Scan ist ja nur noch recht oberflächlich in Anführungsstrichen und wenn Bauteile versteckt sind oder Bauteile zugebaut sind, kann man ja nicht ganz genau sehen in so CT-Scans, wo ist es jetzt wirklich angeschlossen. Das kann man eindeutig aus dem Artikel ja auch herauslesen. Dann frage ich mich aber, warum hat man das Ding nicht aufgeschraubt und einfach mal nachgeschaut? Letztendlich hat es dann ja iFixit auseinandergenommen und iFixit hat zum Thema Öse als eventuelle Antenne kein Wort verloren. Also ist es immer noch sehr unklar, ob es jetzt wirklich eine Antenne ist oder ob es wirklich nur eine schlichte Öse ist. Ja. Es wäre natürlich Apple-Style, wenn sie so eine 2-in-1-Lösung gestaltet hätten. Aber vielleicht ist das auch nur so der Wunsch derjenigen, die das Ding gescannt haben. Keine Ahnung. Fand ich halt ganz interessant. Ja, und wo wir gerade bei iFixit waren, das hatten wir gerade angesprochen, sie haben dann nochmal die Reparaturfähigkeit kritisiert. Das haben sie allerdings schon von Anfang an getan. Schon nach der ersten Generation haben sie gesagt, ja, die Dinger sind kaum reparierfähig, die Akkus sind fest verbaut. Man kann so gut wie möglich die Dinger oder fast unmöglich reparieren. Mhm. Ja gut, die Kritik, die gab es schon seit Jahren. Da hat sich auch nichts an der neuen Generation geändert. Die sind genauso schlecht zu reparieren wie die Vorgängermodelle. Das zieht sich durch die komplette Generation, ob es die Pro-Modelle sind oder ob es die Standard-AirPods sind. Die Dinger sind einfach nicht zu reparieren oder schlecht zu reparieren oder so gut wie gar nicht zu reparieren. Obwohl ich der Meinung bin, beim Ladecase hätte man eventuell den Akku so verbauen können, dass er austauschbar ist und dass er leichter austauschbar ist. Bei den Stöpsel, bei den Ohrstöpseln, kann ich es verstehen, aufgrund der Bauform und aufgrund, dass die so klein sind, dass man die Akkus nicht austauschbar gemacht hat oder leichter austauschbar gemacht hat. Aber beim Ladecase hätte man das eventuell anders gestalten können. Wäre denn allerdings auch wahrscheinlich ein größeres Ladecase geworden. Kann man kritisch beurteilen, kann man aber auch aufgrund der Bauform sagen, ja, es geht nicht anders. Gut, wie auch immer. Ja, dann geht's weiter mit dem nächsten Sorgenkind, hätte ich bald gesagt, oder mit dem nächsten Produkt, was auseinandergenommen worden ist. Die Apple Watch Ultra, die hat sich iFixit angenommen oder der hat sich iFixit angenommen und es bestätigt sich, dass das Ding auch so gut wie nicht zu reparieren ist oder sehr schlecht zu reparieren ist. Man hat da eine Art Sandwich-Form, bedeutet man, wenn man ans Innere hin dran will, muss man das Display abbauen oder besser gesagt, man muss erstmal die Rückseite abbauen und wenn man ans Display will, muss man alle anderen Komponenten, die sich vor dem Display befinden, auch herausnehmen. Ist ja auch nicht verwunderlich. Ich meine, das ist die klassische Bauform, Rückseite, Logic Board, Akku etc. und dass man dann durch den langsamen Rückbau dann erst ans Display kommt, das liegt ja eigentlich auch auf der Hand. Man muss allerdings dazu sagen, hinten auf der Rückseite sind 4 zugängliche Pentaloop-Schrauben. Das ist aber allerdings nicht alles. Das heißt, wenn man diese Schrauben gelöst hat, dann hat man die Verklebung, die Versiegelung zerstört und das Ding ist dann nicht mehr wasserresistent und man muss das Ding neu verkleben. Das wird wahrscheinlich kein Kleber sein, der normal zu beziehen ist, den man jetzt nicht im Reparaturprogramm bekommen wird. Und das wird Spezialkleber sein, den nur derzeit autorisierte Apple Service Partner bekommen. Das heißt, wenn man das Ding aufschraubt, hat man somit die Wasserresistenz zerstört. Darüber sollte man sich im Klaren sein. Ist aber auch klar, es ist bei jeder Uhr so, die eine gewisse Wasserfestigkeit hat. Entweder sind es bei klassischen Uhren Dichtungselemente, Dichtungsringe, aber die sind teilweise auch so konzipiert, wenn ich sie das erste Mal löse oder wenn ich sie aus dem Gerät herausnehme, dass ich dann einen neuen Dichtungssatz benötige. Und Apple geht halt nicht den Weg des Dichtungssatzes oder der Dichtungsringe, Apple geht halt den Weg der Klebemasse oder der Dichtungsmasse, wie man es auch nennen mag. Und bei vielen normalen klassischen Uhrenherstellern gibt es halt Dichtungssätze zu kaufen. Bei Apple ist es halt Dichtungsmasse. Was letztendlich besser oder was schlechter hält, darüber kann man sich wahrlich streiten. Allerdings würde ich niemanden empfehlen, die Apple Watch Ultra aufzuschrauben, wenn man nicht diese spezielle Dichtungsmasse zur Verfügung hat. Weil das Ding ist dann quasi erstmal nicht dicht und nicht geschützt. Das dazu.
Wenn man im Fall nochmal vorhat, mit dem Ding dann irgendwo in die Nähe von Wasser zu kommen, ja. Ansonsten mach, was du willst, ja. Ich würde das Ding trotzdem selbst nicht anfassen, ja.
Die Kunden können sowieso machen, was sie wollen, wenn sie das Ding aufschrauben wollen.
Ja, nee, aber ich würde das Ding nicht aufschrauben.
Nein.
Das ist jetzt ein Ding, ich schraube auch keine von meinen analogen Uhren auf. Ja, da, wenn die Service brauchen, dann bringe ich die zum Service. Da mache ich auch nichts selbst, ja. Gerade wenn ich auch eine Uhr hätte, die gerade für vielleicht extreme Tiefen ja dann auch gedacht ist, selbst wenn ich die mal selbst aufmachen würde, ja, ist mir auch klar, dass ich die nie wieder so dicht kriegen würde, höchstwahrscheinlich. Also das, dann ging die auch zum Service, ja.
Ja,
klar. Und was man auch noch sich klar sagen oder sich sagen oder was einem bewusst sein muss, das ist gerade die Ultra ist jetzt halt auch wieder die erste Version. Mhm. Klar haben sie schon Erfahrungen von den anderen Apple Watches, aber in dem Bereich ist es halt die erste Version. Mich würde nicht wundern, wenn in den nächsten Generationen da auch Änderungen kommen vom Aufbau beziehungsweise vom Zusammenbau oder von der Reparaturfähigkeit des Geräts. Ja, das ist halt jetzt momentan eine V1. Mhm. Muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Es kann auch sein, dass Apple sagt, mit den Features, die wir haben, gerade in Bezug auf Tauchen beziehungsweise auf die Tiefe, für die die Uhr halt konzipiert ist, behalten wir uns halt diese Weise einfach vor, weil wir wissen, wenn die bei uns das Werk verlässt, ist es so, ja, beziehungsweise können wir garantieren, dass das halt so und so funktioniert. Das ist so ein Hightech-Teil, wie gesagt, da würde ich sowieso die Finger weglassen davon.
Ja, ja, klar.
Und da nichts klar. Irgendwie versuchen, selbst zu machen. Inwieweit man da natürlich dann für den eigenen Ablauf, und das haben wir jetzt auch gerade mit den iPhone 14 gesehen, was sie da gemacht haben, und wie gesagt, wenn man dafür den eigenen Reparaturaufwand halt das möglichst einfach oder vereinfachen will, wird, denke ich mal, wenn es die Möglichkeit gibt, mit den nächsten Generationen was kommen. Das schönste Beispiel ist das iPhone 14. Ja, mit den zwei Schrauben, Rückseite abziehen, Display ab, ja, Kabel, die Aufteilung der Teile im Gerät. Das war ja auch so eine Überraschung, inwieweit oder wie sich das gerade verändert hat und auch der Unterschied zum Pro ist. Und wie gesagt, wenn Apple da eine Möglichkeit sieht, das zu machen, ja, werden sie das gerade auch, wie gesagt, wegen der Vereinfachung der Reparatur im eigenen Laden, das dann auf jeden Fall auch machen. Wie gesagt, ich denke, zumindest mal bei der ersten Version ist halt das Problem in Anführungszeichen einfach die Art oder gerade auch die Funktion mit Wasser und Tiefe, ja, die da ein bisschen den Riegel vorschiebt.
Ja, ja, klar. Und je tiefer du natürlich gehst, je stärker verändern sich natürlich auch die Druckverhältnisse im Wasser. Hm. Und deswegen muss die Uhr auch etwas solider und etwas stärker abgedichtet sein als die anderen.
Vielleicht Modelle. Sind sie da beim Design einfach auf Nummer sicher gegangen.
Ja, ja, klar, auf jeden Fall.
Mit den Erfahrungen, die sie jetzt in nächster Zeit sammeln, wer weiß, wie vielleicht das nächste oder das übernächste Update für die Uhr aussieht. Da kann sich ja ein bisschen was tun, wenn sie sehen, okay, wir haben es jetzt übertrieben. Mit ein bisschen Optimierung kriegen wir vielleicht noch ein paar Meter mehr Tiefe raus. Mhm. Beziehungsweise können vielleicht das auch vom Innenleben her ein bisschen optimieren oder reparaturfreundlicher machen und verlieren nichts an Tiefe zum Beispiel, ja. Da muss man jetzt einfach mal abwarten, wie die Uhr sich draußen einfach verhält. Ich habe da die letzten Tage auch schöne Videos gesehen, wo wirklich die Uhr mal getestet wurde in der richtigen Testumgebung, ja, mit Druckkammer etc., wo die Uhr dann im Vergleich zu einem wirklichen Tiefenmesser etc. in so einem Druckteil dann geguckt wurde, wie akkurat ist die Anzeige der Tauchtiefe. Wie reagiert das Display, ja, etc. Also war sehr interessant.
Ja, klar. Mhm.
Und ja, wie gesagt, wenn es technisch machbar ist, und das hat man ja, wie gesagt, da gibt es viele Beispiele, ja, nicht nur dann das iPhone, sondern im MacBook-Bereich hat man es ja auch gesehen, dann ist Apple da auf jeden Fall dabei, weil klar, wenn die im Service es auch einfacher haben und da Geld und Teile sparen können, macht es die Reparatur ja für sie auch günstiger. Ob das für den Kunden günstiger wird, eine andere Frage, aber da wird wahrscheinlich die Marge für Apple einfach besser und da haben die ja auch nichts gegen. Mhm.
Ja. Ja, also bei manchen Kritikpunkten, die iFixit so angibt, da frage ich mich schon, ja, was erwarten die denn? Da gibt es zum Beispiel so einen Satz, hinter den Schrauben ist alles so extrem dicht bepackt. Ja, mein Gott, wie will man, du hast ja nicht nur einen gewissen Platz in dem Gerät, was willst du denn machen? Du kannst es natürlich nur so.
Ja, willst du da Luft verbauen? Nee, ja, dann willst du die Luft doch lieber mit Akku ausfüllen. Ne?
So ist es. Wie willst du es denn anders organisieren? Wie willst du es denn anders managen im Inneren? Und die Uhr ist ja schon wesentlich größer geworden mit ihren 49 Millimetern als das Vorgängermodell. Ja, ne?
Und also was man sich natürlich wünschen könnte, dass gerade im Zuge der Nachhaltigkeit mehr Wert drauf gelegt würde, das so reparaturfähig wie möglich zu machen, um dann einfach die Lebensdauer zu verlängern, weil wie gesagt, wenn irgendwo ein 5-Cent-Teil kaputt ist, ja, muss man nicht die ganze Uhr austauschen. Oder wie jetzt bei den AirPods das Beispiel eben, ja, wenn das AirPod kaputt ist, in der Regel musst du den kompletten AirPod austauschen.
Ja.
Wenn man sowas gerade auch bei einem Gerät in der Größenordnung wie in der Ultra halt anders lösen kann oder besser lösen kann, umso besser. Auch gerade, wie gesagt, Nachhaltigkeit, ja, Elektroschrott und sowas, ja, wäre das natürlich zu wünschen. Aber wie schon erwähnt, das ist eine V1.
Ja, ja.
Und da muss man einfach gucken, wie sich das die nächsten Jahre dann einfach weiterentwickelt.
Und wir sehen es ja auch beim iPhone, dass sie zum Beispiel die ganzen Module, die sitzen, jetzt getrennt haben, gesplittet haben, dass jetzt die Baugruppen untereinander nochmal, auseinandergezogen worden sind, oder nicht auseinandergezogen, sondern einfach gesplittet haben. Ja. Sieht man ja bei der neuen Notch im 14er Pro, da sind ja verschiedene Dinge voneinander getrennt worden. Und das dient ja auch dazu, dass man wirklich nur das austauscht, was defekt ist. Also sprich zum Beispiel nur das Face-ID-Modul. Und so könnte ich es mir auch vorstellen, dass das in Zukunft auch bei der Apple Watch Ultra passieren wird, dass man einfach die Baugruppen voneinander besser trennt, dass man wirklich nur die Teile austauscht, die defekt sind. Ne? Das ist ja auch im Sinne von Apple.
Also ich denke, interessant wird zu sehen ist, wie wird sich das iPhone 15 entwickeln? Wird das jetzt hier, was wir beim iPhone 14 gesehen haben, dann auch in die Pro-Geräte übergehen? Wir hoffen mal nicht, dass es sich wieder zurückentwickelt, ja, in den nächsten Jahren. Aber wie gesagt, dass es halt einfach sich durch zumindest mal die iPhone und dann die iPad-Familie entsprechend durchsetzt oder da auch entsprechend umgesetzt wird, dass es hoffentlich den Weg auch in andere Produkte weiterhin findet, beziehungsweise es da einfach weiter vorangetrieben wird. Man hat es ja in den MacBooks auch schon gesehen, gerade mit den USB-Modulen, mit den HDMI, ja, mit den anderen Anschlussvarianten, wo sie ja auch teilweise draufgegangen sind, das auf separate Platinen zu packen, ja, und austauschbar zu machen, dass sich das einfach weiterhin so entwickelt. Und dann mal gucken, wie gesagt, Mac Pro, ja, ist das nächste, ja, wo wir sehen werden, was da noch wie geht, ja, in Bezug auf wirklich dann Reparaturfähigkeit beziehungsweise überhaupt Erweiterbarkeit. Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Die Uhr ist halt mit eins der kleinsten Produkte, die Apple halt herstellt. Je weniger Platz in einem Gerät hast, umso schwieriger wird's. Das ist halt eine große Herausforderung. Aber wie schon erwähnt, wenn es technisch machbar ist, wird Apple das auf jeden Fall auch entsprechend umsetzen, weil sie da auch, was es Recycling betrifft, es dann wesentlich einfacher haben und da, ja.
Auf jeden Fall, ja. Ja, und du hast es eben gesagt, dass die Ports 1 bei den MacBook Pros, bei den aktuellen, dieses Thema hatten wir ja auch schon öfter angesprochen. Ich glaube, dem wird gar nicht so viel Wert beigemessen, wie wertvoll dieser Schritt ist, dass man diese Ports separat austauschen kann. Weil man spart sich wirklich, wenn jetzt zum Beispiel die USB-Ports defekt sind oder aus irgendwelchen Gründen die Anschlüsse kaputt gebrochen sind, weil man hängen geblieben
ist. Ja, es ist halt kein MagSafe. Wir sind ja froh, dass der MagSafe wieder da ist, aber jeder andere Anschluss, den du im Gerät hast, ist kein MagSafe.
Genau.
Wenn du was drinstecken hast und bleibst dran hängen oder bringst zu viel Kraft im falschen Winkel auf den Ding drauf, kann was passieren.
Ne? Auf jeden Fall. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, denke ich, den Apple da gegangen ist, einfach nur die Ports austauschbar zu machen Und früher war es ja so, dass die Ports komplett mit dem Logic Board oder direkt mit dem Logic Board verbunden waren. Ja. Und jetzt ist es halt relativ einfach und ich denke auch für den Kunden wesentlich günstiger, wenn wirklich nur die USB-C-Ports defekt sind, einfach zu sagen, okay, ich tausche jetzt diese beiden Ports aus, kostet für dich, ich sag jetzt mal eine Zahl, 100 Euro. Ich weiß nicht, was es wirklich kostet, keine Ahnung, habe ich jetzt keinen Überblick. Ja. Aber so ein Logic Board kann ja nun mal locker 800, 900, 1000 Euro kosten, ja. Je nach Leistungsklasse und vor allen Dingen auch je nachdem, wie bestückt das Logic Board ist und diese Abkopplung der Ports zum Logic Board, das ist ein ganz großer Schritt, der zwar kurzzeitig Beachtung gefunden hat, aber ich finde diese Bauform und der Weg, der da eingeschlagen worden ist, den muss man wirklich mal noch mehr Aufmerksamkeit schenken. Finde ich grandios. Ja. Naja, okay. Gut. Das zu Apple Watch Ultra. Mhm. Es war ja auch nicht anders zu erwarten, dass das Ding schwer zu reparieren ist. Mein Gott. Und dass jetzt iFixit da jetzt so einen riesen Fass aufmacht, in Anführungsstrichen, das kann ich jetzt zwar verstehen, aber aufgrund dessen, dass es ja wirklich eine Smartwatch ist, und auch ist es nicht verwunderlich. Das ist jetzt mein Fazit, was ich daraus ziehe, ehrlich gesagt. Na gut. Dann gibt es aber allerdings einen Effekt, der jetzt aufgetreten ist, den wir schon mal bei Apple hatten und wahrscheinlich immer noch haben, der so von den iPad Mini Geräten jetzt wahrscheinlich in die Apple Watch Ultra gezogen ist. Da geht es um den Jelly Scrolling Effekt, also den Wackelpudding Effekt, dass das Display halt nachzieht, also visuell nachzieht. Das haben einige Nutzer im Reddit-Forum bemerkt und da gibt es einen sehr langen Beitrag zu oder einen sehr langen Thread zu der ganzen Geschichte, dass bei einem schnellen Blättern in den Bildschirm, speziell wenn man jetzt zum Beispiel durch eine Liste von Benachrichtigungen durchscrollt, dass das Ding einfach nachzieht, dass es einfach diesen bekannten, in Anführungsstrichen, bekannten Wackelpudding-Effekt vom iPad Mini hat. Was daran jetzt stimmt oder was daran jetzt nicht stimmt oder ob es wirklich flächendeckend auftritt, das kann ich nicht sagen. Normalerweise müsste es ja flächendeckend auftreten, weil ja überall die gleichen Displays verbaut sind, respektive auch die gleichen Display-Controller. Beim iPad Mini haben wir ja im Nachhinein gehört, dass der Display-Controller einfach schlecht verbaut ist oder an einer sehr schlechten Stelle verbaut ist, dass halt dieser Effekt auftritt. Und bei der Apple Watch Ultra wissen wir derzeit nur, dass es diese Berichte gibt. Wo es jetzt direkt dran liegt, ob es jetzt wirklich an der Hardware liegt, kann ja auch sein, dass dass das WatchOS 9 in irgendeiner Weise noch ein paar Bugs hat, könnte auch ein Softwareproblem sein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Im schlimmsten Fall liegt es an der Hardware. Wäre nicht so schön.
Ich bin noch keinem Review, was darüber gehört habe oder gelesen.
Ja, das ist
so die Frage, ist das ein allgemeines Ding oder?
Ja,
hast du bestimmt schon mehr davon gehört, oder?
Also ich habe als einen Bericht drüber gelesen und der auf diesen Reddit-Thread verwiesen hat und deswegen habe ich das mal mit aufgenommen. So ein flächendeckendes Phänomen scheint es nicht zu sein, obwohl wenn es wirklich an der Hardware liegen würde, gehe ich mal davon aus, dass es überall auftritt.
Höchstwahrscheinlich, ja.
Ja.
Ja, mal gucken, ob da noch was kommt die nächsten Tage dann.
Ja.
Weil, wie gesagt, in den Reviews, die ich bis jetzt gelesen hatte oder auch Videos, die ich dazu gesehen habe, hat das keiner erwähnt, ja.
Ja, aber das ist ja auch genau wie bei dem iPad Mini. Bei vielen ist es sehr, sehr negativ aufgestoßen und bei einigen ist es, oder bei der Masse, ehrlicherweise, ist es so aufgenommen worden, ja, es stört nicht, ja. Das ist auch immer so eine eigene Definitionsfrage, oder wie ist der eigene Anspruch, oder wie ist die Wahrnehmung? Es gibt Leute, die können das wahrscheinlich gar nicht feststellen und gar nicht so wahrnehmen. Genau wie ich einige Leute kenne, die sagen, ja, 120 Hertz am iPhone brauche ich nicht, ja. Ist für mich uninteressant. Die einfach nur sagen, an einem großen Bildschirm, da brauche ich ein 120 Hertz.
Das Problem ist, wenn du das einmal gesehen hast, beziehungsweise mal benutzt hast, dann fällt dir das definitiv auf. Vor allem, wenn du halt von einem wirklich, oder wenn du nicht jedes Jahr updatest, und selbst da ist es ein Unterschied, der dir wirklich ins Auge springt. Aber wenn du dann von einem älteren Gerät noch kommst auf das, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ja.
Ja, obwohl ich sagen muss, bei je kleiner das Display ist, je weniger nehme ich das wahr. Es ist meine Meinung.
Das kann durchaus sein, aber wie gesagt, es fällt schon ins Auge. Definitiv.
Ja gut, ich bin gespannt, ob das jetzt wirklich ein Hardware-Problem ist, ob es ein Software-Problem ist oder wie auch immer. Werden wir in den nächsten Tagen sicherlich sehen. So. Tja, dann hat Mark Gurman nochmal so ein bisschen was in die Runde geschmissen. Und er hat jetzt eine ganz steile These rausgehauen. Er meinte, das Oktober-Event wird wohl nur ein Pressemitteilungsevent werden. Und er hat einige Gründe genannt, die man durchaus nachvollziehen kann und wo ich auch sagen würde, jo, hat er recht. Zum Beispiel die neuen MacBook Pros, die kommen sollen, behalten in erster Linie das gleiche Design. Optisch wird sich da nichts verändern. Das liegt doch auf der Hand, weil das Design hatten wir erst wurde jetzt erst eingeführt. Und es soll wohl nur vom SoC modifiziert werden. Man geht von einem M2 Pro aus und einem M2 Max. Und diese zwei Prozessoren kann man auch recht gut und schnell per Pressemitteilung erklären. Lässt natürlich gleichzeitig den Schluss folgern, dass diese Prozessoren von der Leistung oder die SoCs von der Leistung jetzt nicht so exorbitant sind und jetzt nicht so Riesenschritte sind, weil wenn das wirklich jetzt solche Sprünge wären, dann wären es natürlich Dinge, die man durchaus auch auf einem Event, auf einer Keynote nochmal etwas mehr unterstreichen sollte, müsste. Also ich sage mal, wenn es wirklich nur ein Pressemitteilungsevent wird, sind diese Schritte und diese Leistungsschritte nicht so groß, nicht so hoch.
Es ist halt auch die Frage, in welchem Verfahren werden die Chips produziert? Werden die im selben Verfahren produziert wie die M2s, die wir ja schon haben, und dann einfach nur, wie gesagt, halt Pro- und Max-Variante aus den Chips gemacht werden, okay, dann wird sich da so viel nicht unerwartet viel mehr Leistung ergeben, als man, wie gesagt, rechnerisch dann auf dem Papier eigentlich auch schon gerade im Vergleich zu einem M1 dann ausrechnen kann. Wäre es ein anderes Produktionsverfahren, so wie wir es in den Gerüchten ja hatten, das mit dem M2 Pro und dem M2 Max, wie gesagt,
4 Nanometer beim M2.
Ja, beim aktuellen, genau, bei dem M2, bei dem Standard M2 sind es 4. Aber man hatte ja gesagt, dass man eventuell davon ausgeht, dass M2 Pro und M2 Max dann halt, wie gesagt, in einem 3-Nanometer-Prozess beziehungsweise in einem anderen Prozess als der M2 gefertigt werden. Wenn es da natürlich dann größere Unterschiede geben würde, wäre das schon eine Sache, die du in der Präsentation gut zeigen könntest, gerade wenn halt die Zahlen dann nochmal ordentlich was hergeben. Klar, ansonsten kann man das auch gerne mit einer Pressemitteilung machen. Ich hätte mir halt schon eine Präsentation gewünscht, aber mein Gott, muss man nicht machen, wenn sich da nicht viel tut. Ja, gerade wenn es halt, wie gesagt, dann so ein Update ist, hat man ja auch nicht für jedes Intel, jeden neuen Intel-Prozessor gemacht. Also von daher kann man das schon machen, ja.
Und deswegen kann ich seine These auch durchaus unterstreichen, wenn wirklich nur die SoCs geupdatet werden und wenn es jetzt nicht so Granatensprünge sind, dann wird es wahrscheinlich nur ein Pressemitteilungsevent werden. Und ich meine, sie können ja nicht jedes Mal so einen Leistungssprung etablieren, wie es ganz am Anfang war sozusagen. Also das wäre ja auch fast schon Zauberei, wenn das wirklich jedes Mal so ein enormen Speedbump geben würde, wie bei der Einführung von den M1 oder von den M-Prozessoren oder M-SoCs. Das geht ja nicht. Irgendwo sind ja da auch Grenzen gesteckt, werden dem ja auch Grenzen gesteckt letztendlich. Ja, also von daher.
Ja, vor allem muss man sich ja da auch noch ein bisschen Puffer aufheben, wenn dann irgendwann mal der Mac Pro kommt.
Zum Beispiel. Und außerdem ist es ja auch so, sie sind ja auch ein bisschen auf, was heißt ein bisschen, sie sind extrem auf TSMC angewiesen, wie gut sie das auf die Straße bringen, wie gut sie diese Entwicklung oder besser den Entwicklungsprozess umsetzen können. Also man sieht ja auch, dass wir erst bei 4 Nanometer sind. Sie wollten ja eigentlich schon nach meiner Meinung bei 3 Nanometer sein und dieser 4 Nanometer Fertigungsprozess war so eine Notlösung in meinen Augen. Aufgrund der aktuellen Situation, die wir ja derzeit haben, sind sie da erstmal auf 4 Nanometer gegangen. Ne? Also ich glaube schon, der Schritt war, von 5 gleich auf 3 zu gehen. Und dieser Mittelschritt, der war so nicht geplant. Das ist meine Meinung.
Kann sein.
Ja.
Kann sein, gerade weil man ja auch schon die aus anderen Ecken ja schon gehört hat, gerade was ja zum Beispiel, das hatten wir auch schon mal kurz erwähnt, Nvidia betrifft, aber auch andere, die halt bei TSMC Kapazität oder Chips kaufen oder fertigen lassen, da ja auch schon Aufträge teilweise zurückgezogen oder verschoben haben, wo natürlich die Frage dann sich TSMC stellt, wie schnell kommen wir jetzt hier voran, beziehungsweise wie können wir halt dann die Anlagen entsprechend auslasten, beziehungsweise bis wann haben wir die Technik dann auch einsatzbereit, ja, beziehungsweise können sie in den Mengen dann anbieten, wie sie dann vielleicht auch Apple braucht, beziehungsweise aber da hat ja, ist halt eine schwierige Situation auch für TSMC. Eine Sache hatte ich vorhin gar nicht erwähnt, das hatte ich auch noch mir notiert, wo wir jetzt gerade über TSMC sprechen. TSMC wollte ja auch bei Apple eine weitere Preiserhöhung, oder hatte Apple eine weitere Preiserhöhung angekündigt, die Apple anscheinend abgelehnt hat. Mhm. Am Anfang war ja die Rede von 6-9%, jetzt aktuell anscheinend ist der Stand so 3-6%, je nach Chip, den sie halt einkaufen oder beziehungsweise dort fertigen lassen. Apple hat angeblich abgelehnt, ja, mit dem Hinweis darauf, dass sie davon ausgehen, dass sich die Situation halt die nächsten Monate entspannt und man eh schon höhere Preise als marktüblich bezahlt bei TSMC. Ja, da war auch die Rede im Vergleich zu anderen Produzenten bis zu 20%. Wobei jetzt wieder die Frage wäre, welche andere Produzenten könnten dann die Mengen und auch die Qualität abliefern, die TSMC aktuell für Apple fährt.
Ja.
Da bleibt im Prinzip noch Samsung eventuell im Gespräch. Will man die Mengen an Samsung geben? Wäre Samsung bereit, überhaupt zu dem Preis zu produzieren, wenn sie es könnten? Ja. Oder würden sie dann in dem Bereich einen neuen Kunden auch entsprechend halt dann Preise aufdrücken wollen? Wo sollte Apple dann mit den Mengen, die sie da fertigen, das überhaupt hin? Das ist ja die nächste Frage. Also das ist auch mal ein spannendes Thema zu sehen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickeln wird. Ob Apple da stur bleibt oder ob sie sich doch noch irgendwo vielleicht dass TSMC da auch schon unter Druck steht, wahrscheinlich mehr Geld nehmen zu müssen, ja, aufgrund der ja, gestiegenen Preise einfach. Aber da muss man mal gucken, ja. Wenn wir mal, ja. Sie haben natürlich beide eine eigentlich eine starke Stellung, ja. Apple ist mit einer der größten Kunden ja, von TSMC. Ist ja anscheinend ein Viertel des Umsatzes, den TSMC macht, ist ja anscheinend mit Apple. Das ist ja auch nicht ohne.
Ja.
TSMC ist aber der Chip-Hersteller für Apple. Also von daher
ja.
Nicht so einfach für im Prinzip für beide Seiten. Ja.
Also beide
sind. Wobei ich nicht denke, dass TSMC Apple dann Stecker ziehen würde.
Also beide sind in irgendeiner Form voneinander abhängig.
Ja.
Das muss man mal so sagen. TSMC hat eine wahnsinnige Marktdominanz, eine Produktionsdominanz und eine extrem hohe Qualität. Eine extrem geringe Ausschussquote, muss man auch so sagen. Das ist im Endeffekt, was Samsung im Displaybereich ist, ist TSMC in der Halbleiterfertigung letztendlich. Ne? Also das sind extrem gute Qualitäten, die da rausfallen am Ende
des Bandes. Ja, vor allem auch von den Möglichkeiten, die sie überhaupt haben, technisch zu produzieren. Ja. Die sind ja auch da ganz vorne mit dabei. Das kann ja auch nicht jeder, dann mal die Stückzahlen in den Prozessen dann oder mit der Qualität dann auch fertigen. Ja. Mhm. Deswegen, Amerika ist ja mit dabei, oder jetzt wieder dabei, Programme aufzulegen, um Produktion in oder vor Ort halt zu fördern. Aber bis das mal läuft, das geht ja auch nicht von heute auf morgen.
Ja.
Von daher ist man da auf jeden Fall noch aufeinander angewiesen. Was mich mal interessieren würde, ist, irgendjemand bei Apple ist garantiert schon auf die Idee gekommen, TSMC zu kaufen. Ja? Nur ich denke mal, das ist wieder ein Riesenproblem, gerade weil TSMC zwar viel für Apple macht, aber viele andere große Kunden hat. Und ich denke mal, alleine das wäre schon eine Hürde, überhaupt etwas in die Richtung machen zu wollen. Ja,
ja, ich glaube, da sollte...
Ich denke, Apple hätte nichts dagegen.
Nee, aber ich glaube, wer hat denn überhaupt die Position, TSMC aufkaufen zu können, ohne sich daran zu verheben? Da gibt es ja nicht so viele, die das können. Apple, ja gut, okay. Apple kann so ziemlich alles kaufen, was sie wollen oder so. Fast alles kaufen. Ne?
Also das Problem ist halt, wie gesagt, wäre TSMC etwas anders aufgestellt, beziehungsweise der Anteil von Apple an TSMC, an dem Volumen oder an dem Umsatz, den sie für Apple machen, wäre etwas anders. Aber wie gesagt, die produzieren im Prinzip für die Welt.
Ja.
Für jeden Hightech-Konzern ist TSMC da irgendwo am... Das ginge gar nicht. Das würde niemals durchgehen.
Nein. Also kartellrechtlich würde das nach meiner Meinung nicht durchgehen.
Das hätte keine Aussicht auf Erfolg, ja. Aber wie gesagt, ich denke mal, überlegt hat sich das Tim Cook garantiert schon mal.
Naja, ich glaube, der hat sich auch ganz viele andere Dinge noch überlegt. Also, ich möchte auch mal wissen.
Komm, wir schlucken Samsung, ja. Wir kaufen so viel Scheiß von Samsung.
Bestimmt. Ich meine, es gab ja so ein Statement, wo man das Thema...
Sie hätten jetzt können relativ, was heißt günstig, aber Sie hätten jetzt die Möglichkeit gehabt, der Porsche zu schlucken.
Ja, gut, Porsche ist ja verhältnismäßig klein gegenüber dem, was Apple darstellt. Das ist schon wichtig. Mit dem
Börsengang, wie gesagt, der ansteht.
Aber es gab...
Ansteht oder? Nee, war noch nicht, oder?
War doch jetzt erst.
War er schon? Ah, okay, dann ist an mir vorbeigegangen.
Aber es gab ja so ein Statement, wo man auch sagen muss, da hat Tim Cook wahrscheinlich nicht überlegt und hat ausnahmsweise mal sehr impulsiv sich verhalten. Da gab es, ist schon etwas länger her, da gab es so dieses Interview mit Kara Swisher und Johnny Ive und wer war denn noch dabei? Und die Witwe von Steve Jobs. Die waren in einem Interview zusammen. Mhm. Und da ging es auch um diese RCS-Geschichte. Und da hat man gesehen, das war nicht gut überlegt und sehr impulsiv, glaube ich. Ich glaube, er hat sich da keine Gedanken gemacht, was diese Aussage oder was diese sehr provokante Aussage bei vielen hervorruft. Da hat sich doch einer zu Wort gemeldet, ja, ich kann meine Mutter gar nicht per iMessage erreichen, weil die ein Android-Phone hat oder so sinngemäß. Also ich bring's jetzt nicht mehr Wort für Wort auf die Kette, aber das war so sinngemäß der Tenor von der Frage, die ihm gestellt worden ist. Und dann sagte er doch, ja, dann kauf doch deiner Mutter ein iPhone.
Ich finde das jetzt gar nicht mal so, also den Kommentar nicht mal so unberechtigt, weil wieso hat meine Mutter ein Android-Gerät? Ja, wenn wir mit iPhones unterwegs sind, finde ich jetzt noch nicht mal so klar in dem Zusammenhang, gerade mit der Diskussion, die im Raum steht, warum unterstützt Apple RCS, wie heißt es nochmal?
RCS.
RCS nicht. Mhm. Klar ist es ein bisschen schwierig, ja, den Kommentar so loszulassen. Ansonsten würde ich auch sagen, Friends don't let friends buy Androids. Ja,
ja man hätte es so Tim Cook so nicht zugetraut, dass er das so knallhart raushaut. Das wäre eine klassische Steve Jobs Antwort gewesen. Also das Steve Jobs hätte man das zugetraut. Ja, kauf doch deiner Mutter ein iPhone. Punkt. Ja. Ja, aber Tim Cook, also da hätte man eine diplomatische Antwort erwartet oder eine etwas sanfte Antwort in irgendeiner Weise. Da war ich so ein bisschen erschrocken. Also
ich kann verstehen, warum Google und auch gerade die Provider so auf das Pferd setzen. Wobei der Trend ja an sich eigentlich ein ganz anderer ist. Ja. Wie hoch ist denn heute noch im Vergleich zu allen Messaging-Diensten, die es gibt, der Anteil an SMS?
Das ist korrekt.
Das würde mich mal interessieren. Also ich denke mal, dass der Anteil zwischen SMS zwischen Android und iPhone nicht so unerheblich ist. Gerade für alle, die halt keinen Messaging-Dienst aus dem einen oder anderen Grund nutzen, beziehungsweise vielleicht auch gerade, wenn man mit Android und mit iPhone unterwegs ist, vielleicht auch nicht unbedingt jetzt auf dieselben Plattformen setzt und es dann eh zwangsweise auf SMS ausweicht. Aber ansonsten, mein Gott, wann habe ich die letzte SMS geschrieben, ja?
Ja.
MMS, wann war das? Das ist noch viel länger her.
Ja, gut, das war ja auch kein, kein Dienst vor.
Ja, okay, RCS ist ja quasi der geistliche Nachfolger von SMS, von MMS, der gerade die Interop oder die zwischen unterschiedlichen Geräten dann eigentlich für den Standard darstellen soll, um dann auch gerade, wie gesagt, nicht nur Text zu schicken. Mein Gott, Apple ist der Meinung, sie brauchen es nicht machen. Oder die, wie gesagt, nicht zu implementieren, den Standard. Wobei sie ja im Prinzip auch recht haben, weil innerhalb der iPhone-Geräte du mit iMessage ja sowieso keine SMS schreibst.
Das ist auch richtig, ja.
Und solange deine Nutzer auf iPhone und auf Android ja zum Beispiel WhatsApp nutzen, wird auch nie eine SMS von links nach rechts geschickt. Und du machst da schon, wie gesagt, Cross-Plattform. Genauso mit anderen, ja, Facebook. Ja, du brauchst kein SMS. Aber wie gesagt, ein Carrier verdient halt mit SMS beziehungsweise mit RCS mehr, als wenn halt jemand eine WhatsApp schreibt.
Obwohl
und Google heute will sich da halt auch wieder als Vorreiter beziehungsweise als gut darstellen, ja, im Kampf für RCS.
Obwohl ja heute schon in jedem, ich sag mal, in fast jedem Vertrag, sei es ein richtiger Laufzeitvertrag oder sei es eine Prepaid-Geschichte, eine SMS-Flatrate drin ist. Also damit verdienen die ja letztendlich auch nichts mehr. Ne, weil die SMS ja nicht einzeln abgerechnet werden. Du hast ja so und so viel, tausende SMS oder ist gar eine Flatrate mit drin, weil es einfach kein Markt mehr ist. Ne?
Was das Verschicken einer einzelnen SMS betrifft. Ja, das ist halt die Frage, welche Verträge hast du wo?
Ja, also ich kenne kaum noch einen Vertrag. Also mir ist keiner mehr bekannt.
Also mein Prepaid ist, ja okay, mittlerweile schon, aber ich hatte früher auch lange, lange Prepaid, weil ich halt nicht telefoniert oder SMS geschrieben habe, wo es halt nicht drin war.
Ja, aber
und dafür hast du halt nochmal ein paar Euro gespart, ja, im Vergleich zu den Inklusivpaketen. Mittlerweile ist es drin, weil alleine, ich nutze es zwar immer noch nicht, aber dadurch, dass da mehr Daten drin ist, mein Gott, dann nimmst du halt das.
Ja, ja, gut, aber mir geht's ist kein,
ja im Prinzip um die Daten, ja.
Mir ist kein Vertrag bekannt und auch kein Prepaid-Tarif bekannt, wo SMS separat bezahlt werden muss oder pro SMS bezahlt werden muss. Entweder hast du ein riesiges Kontingent an SMS mit drin oder hast sogar eine richtige Flatrate. Aber man möge mich korrigieren, wenn das anders sei. Keine Ahnung, aber separat abgerechnete SMS sind mir seit Jahren nicht mehr untergekommen. Okay.
Das dazu. Wie heißt dann, wo ich da vorher die Karte her hatte? Five
gab es oder gibt es noch? Keine Ahnung, ob es die
ist
noch
gibt. Ist ja mittlerweile, glaube ich, Vodafone, oder?
Frag mich nicht. Ich bin nicht kapitelfest im Carrier-Markt.
Nee, aber die hatten lange auch Angebote ohne Pakete.
Okay, gut. Aber das ist ja auch schon wieder ein bisschen her.
Ich weiß nicht, inwieweit sich das geändert hat. Mittlerweile hat ja jeder Paket im Angebot. Ob du es noch ohne Paket kriegen kannst, weiß ich nicht. Aber zu der Zeit, wo ich Five genutzt hatte, war es auf jeden Fall auch möglich ohne.
Okay, gut.
9 Cent die SMS oder so?
Keine Ahnung.
Ja.
Okay. Das, da haben wir jetzt mal wieder
richtig. Und wie gesagt, es ist halt unverschlüsselt, ja. Die Carrier können ja im Prinzip mitlesen, ja, und da entsprechend ja dann auch ihre Daten wieder verkaufen, ja, wie sie es ja in der Vergangenheit auch schon alles gemacht haben. Von daher verdienen die ja mit der SMS schon Geld, ja. Aber
ja, sie verdienen dann im Businessbereich viel Geld, weil sie teilweise ja auch, oder was heißt viel Geld? Jedenfalls verdienen sie Geld, wenn sie jetzt zum Beispiel mit irgendwelchen Dienstleistern hier, wie heißt es denn, Zwei-Faktor-Authentifizierung ihre Dienste anbieten etc. Die kommen ja auch bei einigen Anbietern über SMS etc. pp. Mhm. Ne, klar. Also im Businessbereich ist, denke ich, da schon noch Geld zu verdienen. Ja. Naja, gut. Aber da geht es dann auch nochmal um andere Summen und letztendlich auch um Paketpreise, die da geschnürt werden. Die zahlen sicherlich nicht 9 Cent pro SMS, die zahlen wesentlich weniger.
Ja, wobei auch da würde ich sagen, Apple würde sich da nichts irgendwie abbrechen, wenn sie das unterstützen.
Das ist richtig und deswegen wurde auch
vor allem würden sie sich wieder etwas weniger angreifbar machen.
Auf jeden Fall und deswegen wurde ja auch diese Aussage, diese sehr krasse Aussage für Tim Cooks Verhältnisse von vielen als sehr arrogant eingestuft. Mhm. Und man ist es einfach von Tim Cook so in der Art und Weise nicht gewohnt. Das hat mich jetzt auch ein bisschen irritiert. Im Kern kann ich das verstehen, was er da gesagt hat, aber wie er es gesagt hat, das fand ich sehr irritierend.
Also wenn meine Eltern noch leben würden, wie gesagt, wir sind ja alle, ich glaube, mein Bruder ist auch mit Android unterwegs, aber ansonsten ist ja der Rest der Familie alles mit iPhones unterwegs. Also da hätte ich auch gesagt, hätte ich meiner Mutter auch mal gesagt, ihr kauft ja keinen. Und wenn du sagst, hier, es scheitert irgendwo an den Euros fürs iPhone, hier.
Ja, okay.
Entweder ich übernehme oder wir legen zusammen und dann kriegst du ein iPhone, ja.
Ja, mein Gott, und selbst ein iPhone SE wird es da tun.
Ja, okay, welches Gerät zusammen wird, ist nochmal die andere Frage, aber sie würde auf jeden Fall ein iPhone bekommen.
Ja, klar.
Also wie gesagt, in der Beziehung kann ich ihn da schon verstehen, ja. Wieso hat er.
Ja, ich kann es auch verstehen. Ich wollte nur darauf hinaus, was er da rausgehauen hat, das war nicht überlegt, zumindest nicht von der Darreichungsform her oder von der Art und Weise, wie er hätte es man, artikuliert hat.
Ja.
Ja, okay. Das dazu. So, wir waren immer noch beim Oktober-Event, weil da war ich jetzt noch nicht ganz durch, weil er prognostiziert, wie gesagt, MacBook Pros und er sagt aber auch, der Mac Pro, der soll wohl erst im nächsten Jahr kommen. Und damit
müsste aber auch irgendwas von Apple mal kommen, ja.
Und damit würden sie ihr geplantes oder ihr selbst angekündigtes Ziel natürlich überschreiten. Hm. Ja, und Sie haben ja gesagt, das ist nochmal ein Thema für einen späteren Zeitpunkt. Das haben Sie ja bei der Vorstellung vom Mac Studio, glaube ich, gesagt oder im Rahmen der Vorstellung. Und ich könnte mir natürlich gut vorstellen, dass es wirklich erst nächstes Jahr kommt. Und wenn es dieses Jahr kommen würde, dann würde es auf jeden Fall kein Pressemitteilungsevent werden. Dann würde es ein richtiges Event werden. Sicherlich richtig. Und ich gehe davon aus, dass der wirklich erst Anfang nächsten Jahres vorgestellt wird. Aufgrund der Probleme, dass sie halt diese Fertigungsprozesse nicht auf 3 Nanometer runterbekommen. Ja, das könnte ein Grund sein. Oder dass sie in irgendeiner Weise andere Probleme haben. Sei es die modulare Aufbau, Weise von dem Gerät, falls die überhaupt kommt, keine Ahnung. Also da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, dass Apple da Probleme haben könnte. Ja? Keiner weiß, was genau ist. Und es gibt auch keine konkreten Hinweise derzeit, wie das Ding aussehen soll. Es gab Spekulationen, halbe Bauform vom klassischen Mac Pro Gehäuse oder die komplette Bauform, das Gehäuse bleibt gleich, man baut halt nur andere Chips, andere Logic Boards rein. Da gab es so viel verschiedene Spekulationen, keiner weiß, was genau ist. Zumindest keine außerhalb von Apple.
Ja.
Ja, gut. Und dann sagte er noch, per Pressemitteilungsevent wird dann eventuell ein Mac Mini kommen und der soll von der Bauweise, vom Design auch gleich bleiben. Das Gerücht hatten wir in der letzten Zeit auch. Wäre natürlich auch ein klassisches Produkt für eine Pressemitteilung, weil wenn sich das Gerät nur vom Chip ändert, M2 oder M2 Pro rein, da musst du kein klassisches Event machen, nach meiner Meinung. Und genau das iPad Pro, das soll wohl auch nur ein M2-Chip bekommen, soll vom Design auch gleich bleiben, da brauchst du auch kein Event. Ja. Und selbst wenn es MagSafe bekommen sollte, wäre das ein Feature, was man auch ganz locker per Pressemitteilung erklären kann, weil MagSafe ist kein neues grundsätzliches Feature, sondern einfach würde es nur dann im iPad Einzug halten und da brauche ich kein Event für. Jo.
Ja.
Das zum Oktober-Event. Und angeblich soll nächstes Jahr dann auch nochmal der iMac mit M3 kommen. Das hat er auch schon so oft gesagt und das sind immer wieder so Gerüchte und immer so wieder Vorhersagen, die er immer wieder auf seiner persönlichen Agenda hat. Ich habe so die Vermutung, das ist immer so, so Dinge sind, die er sich ganz stark wünscht und vom Wiederholen dieser Voraussagen wird es auch nicht besser. Ja, das zum.
Ja, man muss es nur oft genug wiederholen, dann wird es wahr.
Ja, oder vielleicht möchte er das Apple dann einreden, ne? Gut. So, kommen wir zum letzten Thema der heutigen Sendung. Ein Thema, was viel diskutiert worden ist, sei es von den Boulevardmedien, sei es auch von den Technikmedien. Aber fangen wir doch mal mit den Interessanten an. Tim Cook war auf dem Oktoberfest. Und man könnte die Überschrift übersetzen, Apfel trifft Pflaume oder Apfel neben Pflaume. Hast du das Bild gesehen?
Nein.
Tim Cook steht mit Eddie Q und Kai Pflaume. Und ich nehme mal an, das war die Ehefrau von Kai Pflaume, weil die stand dann wiederum neben Kai Pflaume, im Oktoberfestzelt und sie lassen sich mit einem Maß Bier zusammen ablichten. Ja, die erste Frage ist natürlich, wie kam, also die erste Frage, die mich persönlich umgetrieben hat, wie kam dieses Bild zustande? Ist das geplant vom Management von Kai Pflaume, vom Management von Tim Cook? War das eine Zufallsgeschichte, weil der da gerade rumstand, och, da steht das Pfläumchen rum, da machen wir mal ein Bild. Wie kommt diese Konstellation Kai Pflaume, Tim Cook zustande? Das ist die Frage, die ich.
Das war der letzte Platz im Zelt, ja.
Boah, die standen da so auf einer. Die standen zwar im Zelt, aber sie standen so vor einer kleinen freien Fläche. Ne? Und warum gerade Kai Pflaume? Ich weiß warum es nicht. Ja, warum nicht? Aber.
Ja, der Arnold war ja im anderen Zelt.
Ja, aber Arnold hat ja mit Apple noch weniger zu tun als Kai Pflaume. Ich weiß es nicht, ob das jetzt geplant war vom Management oder ob das reiner Zufall war. Keine Ahnung. Oder ob Tim Cook überhaupt weiß, wer ist denn Kai Pflaume? Also generell denke ich, weiß er es nicht, dass wenn es geplant war, wer das Management...
Das bringt einer seiner treuesten Zuschauer.
Wenn es geplant war, wird das Management schon Tim Cook gebrieft haben. Das ist ein deutscher Moderator etc. Also, aber für mich ist das wahnsinnig interessant, wie dieses Bild zustande gekommen ist. Also die Frage stelle ich mir jetzt wirklich schon seit Tagen. Die treibt mich um.
Dann frag mal nach.
Ja, ich kann ja Tim Cook mal eine E-Mail schreiben.
Ja.
Wie kam dieses Bild zustande? Gut, aber nochmal ganz kurz zu Kai Pflaume. Der Mann geht ja jetzt auch so ganz langsam auf die 60 zu. Und in welcher Art und Weise er Social Media bespielt, ist absolut hervorragend für seine Altersklasse. Er bespielt wirklich alle Kanäle in einer wahnsinnigen Intensität. Hervorragend, muss ich sagen.
Also macht er das denn selbst?
Er macht das nach meiner Meinung zu 99% selbst, weil ja auch viele Videos erscheinen, also gerade Instagram etc. Und auch gerade wie er YouTube bespielt mit seinem YouTube-Kanal Ehrenpflaume und welche Leute er da besucht und so weiter. Also er hat es verstanden, das Social-Media-Game wirklich gut zu bespielen. Über Inhalte, da kann man diskutieren und über auch das, wie er sich da präsentiert, da kann man natürlich auch drüber diskutieren, keine Frage. Aber hervorragend gemacht und hervorragend bespielt. Da können sich viele, selbst jüngere Leute, noch eine ganz große Scheibe von abschneiden. Also, das ist nur meine Wahrnehmung. Ja, gut, das zum Thema Tim Cook auf dem Oktoberfest. Und die Frage ist, Von Eddie Q hat man ja auch lange nichts gesehen. Ne? Das ist das erste Mal seit langem, ja, dass Eddie Q mal wieder aufgetaucht ist. Und dann kam noch so im Weiteren heraus, dass auch die Chip-Entwicklung in München weiter ausgebaut werden soll. Und das war ein ganz, ganz, ganz starkes Bekenntnis zum Standort München. Das kann man ganz klar herausnehmen oder herausnehmen aus den Aussagen von Tim Cook. Und dass, wie gesagt, dieser Standort noch weiter ausgebaut und aufgebohrt werden soll. Auch die 5G-Entwicklung soll noch hier weiter vorangetrieben werden. Diese ganze Power-Management-Geschichte, die ja ohnehin ihren Hauptentwicklungsstandort in München hat, die soll auch noch weiter ausgebaut werden. Und was mir gar nicht so bekannt war, dass ein großer Ursprungsanteil der M1-SoCs in München entstanden ist. Das hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Dass, ich kann es jetzt schlecht in Prozenten wiedergeben, aber ein großer Anteil dessen, was im M1 steckt, speziell auch die ganzen Power-Management-Funktionen, die kommen aus München. Das ist hochinteressant. Ja. Und es ist ja nicht nur Tim Cook in München. Tim Cook ist ja derzeit auch in Europa unterwegs. Also er macht ja eine ganz große Europa-Tournee und bereist da einige Standorte und einige Flagship-Stores und auch einige Entwickler. Ich glaube, er war auch bei Floki in Berlin und hat die Entwickler dort besucht und hat sich interessiert gezeigt. Ja, seit langem mal wieder auf Dienstreise, internationale Dienstreise, die man jetzt auch wirklich medial wahrnimmt. Ne? Interessant. Tja. Tja, ich glaube, Thomas, wir sind so am Ende der heutigen Sendung angelangt, oder?
Also ich hätte nichts weiter mehr.
Okay. Ein Gadget habe ich heute auch nicht. Oder zumindest kein Gadget, was ich letztendlich fertig getestet habe. Von daher können wir uns das heute mal etwas einfacher machen und die Sendung kurz und bündig halten.
Hm, okay.
Obwohl kurz und bündig ist relativ.
Nein.
Stunde 35, also geht so.
Boah.
Gut, gut. Dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, Thomas, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
Jawohl, bis dann.
Okay, ciao.
Ja, tschüss.